Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus, und ich gebe es zu, ich bin seit dem Champions League-Abend gestern voll auf dem Hype-Train unterwegs, und zwar wegen Deutschlands neuem Messi-Ass Lennart Kahl. Der darf mit seinen 17 Jahren zwar nur begleitet Auto fahren, aber dafür schon im Alleingang Bayern-Spiele drehen und soll uns natürlich im Sommer dann auch zum WM-Titel schießen. Und wegen der Frankfurter Eintracht bin ich auch noch gehypt. Die haben 1-2 in Barcelona verloren, aber eigentlich sind sie der moralische Champions League-Sieger, habe ich gestern so zwischen den Zeilen raushören können. Ja, und wenn jetzt noch Mo Salah wirklich aus Liverpool in die Bundesliga flüchten sollte, dann brauche ich kein Weihnachten mehr. Aber bevor ich jetzt völlig abhebe und durch die heutige Podcast-Ausgabe hier schwebe, holt mich hoffentlich Fever-Pitch-Kolumnist Alex Steudel mal auf den Boden der Tatsachen zurück. Hallo Alex, schön, dass du da bist.
Hallo Malte, ich muss eigentlich gar nichts mehr sagen. Du hast eigentlich schon alles zusammengefasst, ne? Was aktuell die Lage hergibt. Ich werde mich jetzt darauf konzentrieren, weiter zuzuhören, was du noch zu sagen hast.
Na, ich bin eigentlich schon fast fertig, weil ich bin das ja eigentlich gewohnt, hier im Podcast die Einleitung zu machen und dann zu schweigen.
Dann zurücklehnen.
Normalerweise läuft das so, aber nein, wir diskutieren natürlich gleich ein paar Themen. Mo Salah in die Bundesliga, hätte was, oder?
Ja, ich habe einen Traum. Mo Salah zum HSV. Wobei der HSV hat ja jetzt wieder Stürmer, die treffen. Insofern passt das nicht so richtig. Aber es ist immer wieder faszinierend, wenn so Konstellationen, bei denen du dachtest, das passt einfach und da kann nie irgendwas schiefgehen. Und die haben alles gewonnen. Und er ist der König von Liverpool. Und dreimal auf der Bank schon ist alles Katastrophe. Und er wird, was hat er gesagt, unter den Bus geworfen. Mhm. Ist ja in England ein gebräuchlicheres Sprichwort als hier. aber es ist schon wirklich faszinierend, wie sowas so schnell kippen kann. Und dann ist die größte, tollste Verbindung gestern noch Wappen geküsst und heute ich will weg. Gut, er hat es nicht gesagt, aber ja, ist schon ein bisschen erschreckend, ehrlich gesagt.
Es war zwischen den Zeilen schon deutlich zu hören. Der Streit mit Arne Slot eskalierte dann ja so weit, dass er, glaube ich, aus dem Champions League-Kader gegen Inter Mailand gestrichen wurde. Also das ist ja schon was, was so ein Star wie Mo Salah, du hast ihn genannt, König, dann schon wirklich in seinen Grundfesten erschüttert und ja, einen Abgang sicherlich für beide Seiten durchaus lukrativ macht, oder?
Oder möglich macht. Möglich auf jeden Fall. Ich meine, er ist ja jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Beeindruckend fand ich natürlich, dass die Mannschaft gestern, wie man so schön sagt, die Reaktion gezeigt hat und auf dem Platz alles gegeben hat, um zu gewinnen. Und da sich nicht irgendwie hat hängen lassen. Es soll ja auch Mannschaften, Spitzenmannschaften in Europa geben momentan, bei denen die Mannschaft nicht unbedingt für den Trainer spielt und der dann deshalb auf der Kippe steht. Aber das war schon ein eindeutiges Statement gestern, der Sieg, und das finde ich auch gut so. Und also entweder die vertragen sich jetzt alle ganz schnell oder nicht. Wobei ich habe immer das Gefühl, wenn Holländer Trainer sind, ist immer ein bisschen kantig und eckig. Die sind ja auch stur, ne? Ich glaube jetzt, dass dieses Verhältnis vielleicht nicht mehr unbedingt zu kitten ist. Mo Salah, ja. Wo soll er hin in der Bundesliga? Wo soll er hin?
Ja, den HSV hast du ja schon ausgeschlossen, weil die haben ja jetzt wieder Stürmer, die treffen. Aber so als Backup wäre der doch gar nicht schlecht.
Als Backup für Yusuf Paulsen vielleicht, ne?
Natürlich.
Trainingsgruppe Königsdorfer. Ja, ich weiß nicht jetzt, wo so gut läuft beim HSV. Ja. Man soll ja never change a winning Aufsteiger-Team.
So sieht's aus. Ja, er würde vielleicht auch viel besser nach Frankfurt passen, weil die brauchen unbedingt Stürmer. Das hat man dann ja auch in Barcelona gestern wieder gesehen. Also da würde vielleicht so ein Mo Salah ganz gut tun, jetzt wo Burkhardt verletzt ist, wo Batshuayi verletzt ist, wo ja wirklich Stürmerknappheit ist.
Ja, also, und das ist ja eigentlich immer die große Stärke gewesen von Eintracht Frankfurt, dass sie immer wieder einen aus dem Köcher gezaubert haben. Aber jetzt ist irgendwie der Köcher leer, ne? Das ist natürlich auch Verletzungspech. Und Ekitike haben sie einfach, den Weggang haben sie einfach nicht so gut verkraftet. Seither läuft es ja nicht mehr richtig gut. Also gestern wurden sie ja, wie du vorhin gesagt hast, gefeiert dafür, dass sie mal zur Abwechslung nicht 1-5 verlieren oder 0-6. Ist natürlich jetzt auch gemein, das zu sagen, aber sie haben ja schon in der Saison noch kein großes Spiel gewonnen, muss man sagen. Also gegen Top-Clubs immer verloren. Wenn man jetzt mal Galatasaray nicht als Top-Club bezeichnet, ich meine, das ist irgendwie die wievieltstärkste Liga Europas. Keine Ahnung.
Das wurde ja im Zuge der Sané-Diskussion deutlich gemacht, dass die Türkei eben nicht mehr das oberste Board ist. Liga.
Eben. Und die anderen Spiele waren alles, also die haben zwar jetzt irgendwie in der Bundesliga, hatten sie ja vor dem Desaster in Leipzig sechsmal hintereinander nicht verloren, aber das waren halt alles Mannschaften aus dem Mittelfeld, unteres Drittel, Krisenclubs. Und alle Spiele gegen guten Mannschaften haben sie entweder verloren oder unentschieden gespielt oder richtig verloren. Also da läuft schon einiges schief. Aber die sehen das ja selber so. Und deswegen sollte man, glaube ich, so ein Spiel in Barcelona jetzt nicht überbewerten.
Wird aber natürlich überall gemacht, weil sie tatsächlich gekämpft haben. Das hat man ihnen abgesprochen. Jetzt haben sie es tatsächlich geschafft, dann ja auch lange, 45 Minuten, die Null zu halten.
Ja, das ist so ein bisschen die BV-Bittis, ne? Wenn man, also von früher, ne? Wenn man irgendwie schlecht spielt, dann hat man ein gutes Spiel und dann, ja, jetzt läuft's wieder, jetzt geht alles bergauf und dann schlittert man gleich wieder in die nächste, ins nächste Drama. Also bin mal sehr gespannt, wie sich da der gute Topmöller hält, wie der die Mannschaft in der Krise zusammenhält, ob es da auch bald Unruhe gibt. Insofern, Mo Salah, weiß nicht, ob da der Richtige ist. Aber er würde vermutlich sogar spielen in Frankfurt.
Das würde unter Umständen dabei tatsächlich rausspringen. Aber wenn wir nochmal bei den Frankfurtern bleiben, also diese Leistung in Barcelona, wenn wir vom Kämpferischen mal absehen, was wirklich gut war, was aber auch ja eigentlich Grundvoraussetzung für eine Mannschaft auf Profiniveau sein sollte, das hat Markus Kroschi ja hinterher auch gesagt. Also eigentlich muss das, so wie wir hier aufgetreten sind, unser Standard sein, zumindest vom Kämpferischen her, vom Ergebnis ja nicht, weil man ja an den eigentlichen Problemen, die die Frankfurter plagen, letztlich auch nichts abgestellt hat. Das war ja auch dann wieder zu sehen. Hohe Flanke, Eckball und die Gegentore fallen quasi nach dem gleichen Muster innerhalb von 4 Minuten.
Irgendwann hast du als Spieler natürlich auch im Kopf, ne? Wenn du über einen längeren Zeitraum eine gewisse Schwäche hast und die Situation tritt ein, dann ist das so eine, hast du das psychologisch natürlich immer als kleinen Nachteil, dass du in dem Moment darüber nachdenkst, dass jetzt so eine Situation wieder eintrifft. Und ja, also ich sage mal so, man so, ich würde sich jetzt auch nicht feiern, jetzt mal in Barcelona zumindest Schadensbegrenzung betrieben zu haben oder auch tatsächlich ja lange geführt zu haben. Das ist schon ganz gut für die Mannschaft. Aber ehrlich gesagt, also nach dem Spiel am Wochenende ist ihnen auch nichts anderes übrig geblieben, als mal gut zu spielen, oder? Also danach konnte man ja auch nur besser spielen.
So. Zumal ja auch einige Fans wieder mit nach Barcelona gefahren sind, denen musste man ja nur auch was bieten für das viele Geld, was sie da für die Auswärtsfahrt ausgegeben haben.
Ja, leider ja nicht so wie beim letzten Mal, aber das ging ja auch gar nicht. Aber das ist natürlich unauslöschlich in Erinnerung geblieben. Aber wenn man sich mal anschaut, wie lange ist das her? 2 oder 3 Jahre?
22, ne?
Ja. Wenn man sich mal die Mannschaft anguckt, die damals gespielt hat, da ist ja bis auf Knauf nichts mehr, alle weg. So. Und die müssen auch schon echt viel bluten, die Frankfurter. Die haben immer ihre besten Spieler verkauft, jetzt im Sommer auch wieder. Haben sich diesmal ein bisschen schwerer getan mit den Wundertransfers, Verletzungspech. Aber irgendwann funktioniert das auch dann mal nicht. Du kannst nicht immer brillant einkaufen und die Top-Spieler holen, die dann wunderbar die ersetzen, die gegangen sind, die für 100 Millionen Euro gegangen sind. Naja, also ist auf jeden Fall interessant. Aber wir kennen das ja von Eintracht Frankfurt. Frankfurt ist ja jetzt nicht die Mannschaft, die konstant auf hohem Niveau spielt. Die ist ja schon immer auf und ab. Ich habe das in meiner letzten Kolumne geschrieben. Immer wenn ich... ich meine, es liegt wahrscheinlich nicht an mir, hoffentlich, aber immer wenn ich mich mal endlich durchgerungen habe und gesagt habe, okay, jetzt, die begeistern mich, jetzt spielen sie, jetzt sind sie auf der Spur, schreibe ich eine Kolumne, nächstes Wochenende, zack, 0-3 in Heidenheim, keine Ahnung, hab ich jetzt gefunden, aber du kannst dich darauf nicht verlassen, die haben keine Konstanz, und aber ehrlich gesagt, wer hat das schon, also bis auf Bayern München.
Das stimmt. Das
momentan ja auch dazu sagen.
Ist das eher rar gesät. Leipzig vielleicht noch, wenn man mit Abstrichen spielt. Aber du hast Frankfurt in deiner Kolumne, wo du sie ansprichst, neulich bezeichnet wie Picasso, dem nur noch Strichmännchen gelingen.
Ja.
Fand ich ein schönes Bild.
Danke. Also ist aber auch so, oder? Ich meine, du kannst alles und plötzlich funktioniert nichts mehr. Und das ist halt das Tolle, in Anführungsstrichen, an Fußball, dass du manchmal diesen Strömungsabriss hast. Ne? Also dass du dass es gibt Spieler und es gibt Mannschaften, die irgendwie von heute auf morgen, da geht nichts mehr. Ich meine, Timo Werner, schau dir das mal an, diese Karriere. Oder früher war es Carsten Janker, Spieler, die überragend gespielt haben, Titel gewonnen haben oder im irgendwelchen großen Finals standen. Und dann halt über Nacht hast du das Gefühl, da geht gar nichts mehr. Und das ist echt schon echt Müsste man eigentlich mal ein Buch drüber schreiben oder, Entschuldigung, eine Netflix-Serie darüber machen.
Apropos Buch.
Wo das herkommt.
Du bist ja jemand, der nicht nur Kolumnen schreibt, sondern diese Kolumnen auch in Büchern sammelt. Und wo wir deine Kolumne schon zitieren, können wir doch gleich ein bisschen Werbung machen, oder? Die meisten von unseren HörerInnen brauchen doch auch noch ein Weihnachtsgeschenk. Und da wir hier auch einen Videopodcast bei YouTube machen, kannst du doch das Ding mal in die Kamera halten, damit die Leute gleich wissen, wo sie im Buchhandel nachgucken müssen.
Also, dass du das jetzt erwähnst, finde ich ja toll. Das ist ja, ja so ein Zufall, dass ich da jetzt gerade so zufällig drauf zugesteuert bin.
Es bot sich so an.
Unglaublich. Also, meine Kolumnen erscheinen als Buch. Ich halte sie jetzt mal hier in die Kamera, beziehungsweise wahlweise für die kein YouTube jetzt gerade haben, halte ich sie ins Mikro. die Titelseite hier. Der Titel ist Wäre, wäre Fahrradkette. Du weißt bestimmt, von wem dieses wunderbare Zitat ist.
Selbstverständlich, Lothar Matthäus.
Lothar Matthäus. Es wurde ja heiß darüber diskutiert, warum dieses Zitat nicht das Zitat des Jahres wurde, gleich vorletztes Jahr, weil das ist wirklich toll. Also besser geht's fast nicht. Und diesmal ganz besonders, also bisher habe ich ja immer meine Kolumnen immer in einem Buch, die Kolumnen des vergangenen Jahres, Ende des Jahres rausgebracht. Jetzt the best of 2020 bis heute, also seit ich für Fever Pitch schreibe. Alle Kolumnen, die ich sag mal, die besten Kolumnen im Sinne von, das sind alles Kolumnen, die auf diese Reaktionen gab. Also von ein paar Reaktionen bis wütende E-Mails, bis wütende Vereine, die sich gemeldet haben. Also das sind sozusagen die Highlights drin. 257 Seiten, 15,99 Euro gibt es exklusiv entweder bei Amazon oder bei mir, post@alexsteudel.de. Portofrei 15,99 inklusive, und jetzt kommt's, einer Signatur, signiert für Malte. Viel Spaß beim Lesen. Frohe Weihnachten. Und wer es in den nächsten Tagen bestellt, kriegt es auch noch rechtzeitig. Ich habe hier noch eine Kiste voll. Die gehen natürlich weg wie warme Semmeln.
Das kannst du euch vorstellen. Also ganz schnell beeilen. Nur noch 10 Stück da. Ihr müsst euch beeilen.
Sie gehen
beeilen.
Weg wie gute Frankfurt-Stürmer. Also es ist... ja, also kleiner Einschub. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen?
Ich weiß gar nicht. Ne? Aber wie viele Kolumnen zu Frankfurt sind denn da drin in dem Buch?
Das sind auch ein paar, also das sind natürlich die meisten sind zu Bayern München logischerweise. Ja. Das muss man einfach sagen. Denn wie mal ein Kollege von mir gesagt hat, Bayern München interessiert jeden. 50%, er hat gesagt, das war eines der schönsten Zitate, die ich über Bayern München gehört habe. Es war in einer Konferenz bei Sportbild. Er sagte, der schaute so in die Ferne und sagte, ganz Deutschland liebt die Bayern, bis auf die 50%, die sie hassen. Und das, finde ich, bringt es wunderbar auf den Punkt. Deswegen geht es sehr viel um Bayern München, natürlich auch Dortmund, natürlich auch Frankfurt. Mhm. Also es geht eigentlich um ganz viel. Es geht auch um viele Personen. Es sind nicht nur witzige, sondern auch nachdenkliche Kolumnen drin, zum Tode von Franz Beckenbauer, Gerd Müller zum Beispiel. Aber es ist auch ein eigenes Kapitel zum HSV drin.
Natürlich.
Kurzes allerdings, weil man will ja seine Leser nicht leiden lassen. Und ja, also als für jeden was dabei. Schönes Geschenk, würde ich jetzt mal behaupten.
Auf jeden Fall, gehört unter jeden Weihnachtsbaum, möchte ich mal sagen. In Frankfurt unterm Weihnachtsbaum eher Mo Salah oder eher neuer Trainer?
Ich glaube, ehrlich gesagt, erstmal keins von beiden. Hm. Herr Mo Salah, der wird ja, keine Ahnung, die Leihgebühr wird ja höher sein als das Waldstadion kostet.
Aber sie haben es doch.
Die Deutsche Bank Arena.
Halber Ikitike oder so.
Ja, eigentlich müssen sie doch noch ein bisschen was auf dem Konto haben, oder? Ja. Und wenn sie das Geld gut in ETF angelegt und Gold angelegt haben, müssten eigentlich aus den 300-400 Millionen, die sie in den letzten Jahren eingenommen haben, inzwischen 2-3 Milliarden geworden sein. Wenn ich habe ehrlich gesagt nicht ganz den Überblick, wo das Geld hingegangen ist.
Ist vielleicht so eine Geschichte wie die Hessler-Million.
Vor True Crime.
700 Jahren.
Wo sind die Eintracht-Millionen?
Werden wir uns in einigen Jahren vielleicht fragen. Aber vielleicht liegt Mo Salah ja auch ganz woanders unterm Weihnachtsbaum.
Du hast dich festgefressen an den Kerl, ne? Jetzt.
Das ist ein schönes Leitbild, absolut. Weil im Münchner Merkur habe ich mich heute gelesen, er soll selber wohl angeblich gesagt haben, dass er sich einen Wechsel zu Bayern München vorstellen könnte. Überraschenderweise können die Bayern sich das nicht vorstellen. Kannst du dir das vorstellen?
Die haben ja überraschenderweise ein riesen Stürmerproblem, die Bayern, ne? Weil der Harry Kane hat ja schon seit... wie viel hundert Sekunden nicht mehr getroffen? Wobei, er hat jetzt gegen Lissabon hat er kein Tor geschossen.
Nein, aber gegen Stuttgart hat er doch dreimal gleich
genutzt. Aber gegen Lissabon hat er kein Tor geschossen. Aber er hat auch Posten getroffen.
Brauchte er doch auch.
Stuttgart war natürlich toll, ne? Ja. Also wenn man so reinkommt und dann dreimal trifft, ich weiß auch nicht, da schläft man doch wirklich gut danach, oder? Weil Fußballer behaupten doch immer, dass sie grundsätzlich schlecht schlafen nach Spielen.
Vielleicht hat er gegen Lissabon noch geschlafen.
Oh, jetzt wird's kompliziert. Ja, vielleicht hat er noch Nee, ich habe ihn gesehen, er war auf dem Platz. Ja, er hat am Pfosten getroffen. Aber das hat mich so ein bisschen an Robert Lewandowski erinnert. Der hat ja mal gegen Wolfsburg nach seiner Einwechslung 5 Tore in 9 Minuten geschossen, außer durch Wolfsburg.
Ja.
Muss man natürlich auch sagen. Ne? Das zählt nicht so richtig. aber das war schon auch beeindruckend. Und Kane ist ja gerade auf Kurs in der Bundesliga, den Lewandowski-Rekord nochmal zu toppen. Ich habe hochgerechnet, ich glaube, wenn er so weitermacht wie bisher, nach 3 Satz, kommt er auf 44,5 Tore. Auf das halbe bin ich besonders gespannt.
Ich auch. Es könnte Diskussionen geben.
Das wird Diskussionen geben, ja.
Nein, aber Kane war ja gegen Sporting auch jetzt nicht unbedingt nötig, weil man hatte ja auf Bayern-Seiten Lennart Kahl, den Unterschiedsspieler, mit 17 Jahren, 290 Tagen, der jüngste Spieler in der Königsklasse, der in 3 aufeinanderfolgenden Partien getroffen hat. Was sagst du
dazu? Das hat nicht mal Messi geschafft, nee, ne?
Nee. Mbappé also nicht, Kahl, Messi nicht.
Ich finde das so faszinierend, wie so jemand... Ich meine, vor 10 Minuten gefühlt diskutieren wir noch darüber, dass aus dem Bayern-Nachwuchsleistungszentrum nicht so viele Spieler aufrücken. Und jetzt plötzlich hast du da so eine Granate, der von der ersten Sekunde an da irgendwie den Kopf hat auch. Und den, also der macht sich ja überhaupt keine Gedanken offenbar. Der spielt da selbstbewusst. Der hat schon seine eigenen Moves auf dem Platz. Der ist, wie gestern Kompanie gesagt hat, selbst in einem vermeintlich nicht, er hat gesagt, nicht schlechten Spiel, sondern in einem seiner nicht besseren Spiele hat er Torchancen oder schießt auch Tore. Also ich habe ja schon vor der Länderspielpause vehement dafür geworben, dass er von Julian Nagelsmann sofort nominieren, so, gar nicht groß nachdenken, aber das ist auch wieder so eine typisch deutsche Sache. Ja, erstmal ganz langsam, der Junge muss erstmal ganz langsam rangeführt werden. Wir warten mal wie die nächsten 6-7 Jahre ab, wie er sich da entwickelt. Also das verstehe ich nicht. Wieso, wenn so eine Granate plötzlich da ist, dann müsste ich sofort einladen, meiner Meinung nach.
Übrigens, du weißt, wo sie den her haben, die Bayern, ne?
Aus Frankfurt. Ja. Und die sind heute noch ein bisschen missmutig, dass sie den damals mit, glaube ich, aus dem Kreißsaal abgeworben haben.
So ungefähr.
Das war wirklich ganz, ganz früh. Aber offenbar haben sie ihm ja auch nicht die Perspektiven geboten. Also derjenige, der das damals, ist eigentlich gemein, ne? Aber der damals Chef war, der muss sich ja noch heute täglich, das ist wie der Typ in Tottenham, der Harry Kane weggeschickt hat zum Beispiel, ne? Oder in, wo war Musiala bei Chelsea? Auch wieder so ein Buch wert oder eine Netflix-Miniserie. Die größten Fehler der Fußballgeschichte.
Ähnlich epochal wie der Mann, der die Beatles abgelehnt hat. Jetzt für die ganz Alten jetzt unter uns.
Der Mann, der, wie hieß der nochmal?
Ah, Dick
der Schlagzeuger irgendwas. War das, oder?
Nee, der Produzent von Decca. Jetzt schweifen wir komplett ab. Ich habe mal einen Beatles-Podcast gemacht.
Haben die nicht auch, du hattest auch mal so eine Beatles-Platte hinter dir stehen oder ein Buch oder so.
Steht hier noch hinterm Vorhang.
Gab's Proteste und hast du den Vorhang vorgezogen?
Nein, aber ich wollte nicht immer das Regal aufräumen, deshalb habe ich mir den Vorhang davor gehängt.
Es sieht aber jetzt so ein bisschen, man gut, die Leute, die uns jetzt hören, die können das jetzt nicht richtig nachvollziehen. Man muss dazu wissen, Malte Asmus sitzt jetzt gefühlt in der Umkleidekabine bei H&M. hinter ihm ist der Vorhang. Genau. Das Einzige, was mir fehlt, ist, dass ab und zu so jemand durchguckt und sagt, ist hier besetzt.
Das kann auch manchmal passieren. Ich habe kranke Kinder zu Hause. Es könnte passieren.
Wobei, du bist eher ein Puma-Shop natürlich. Aufgrund deines Lothar Matthäus-Gedenk-Hoodies. Wir schweifen jetzt schon sehr ab. Ne? Aber es liegt auch daran, dass die Woche jetzt nicht die ganz großen Sensationen gebracht hat bisher. Ja, es liegt natürlich auch hauptsächlich daran, dass die Champions League so langweilig ist. Nicht die Saison, sondern an sich. Wenn da irgendwie wie viele Mannschaften, 38
ja,
in einer Liga spielen und dann irgendwie darum machen und dann irgendwie mit dem Sieg im letzten Spiel kann man sich dann doch irgendwie noch für die Playoffs qualifizieren. Also, oh Gott, letztes Jahr hat Paris Saint-Germain die Champions League gewonnen und war nach der Gruppenphase, glaube ich, 15. oder so. Das ist natürlich schon auch Vielleicht ist es besser, wenn wir uns auf die Bundesliga konzentrieren. Auf die dritt- bis viertbeste Liga Europas.
Ja, in dem oder in der ja Lennart Karl das Ganze momentan aufmischt. Lass uns über den sprechen. Das ist wirklich der positive Lichtblick. Ist er denn jetzt aus deiner Sicht ein Jahrhunderttalent oder ist das dann doch vielleicht auch ein bisschen zu viel kollektive Hysterie?
Also es kommen ja ab und zu so Spieler, die, bei denen man denkt, ja, okay, die haben jetzt, die überraschen ihre Gegenspieler, aber irgendwann lernen die Gegenspieler, mit denen umzugehen und so weiter. Aber bei dem hat, weil der von der Statur auch, ne, der ist so wendig und schnell und klein und
fast
der ist
ja wirklich greifen,
ein bisschen ja. wie, der ist ja ein bisschen wie Messi tatsächlich, ja. ne? Und dann herrlich dieser Trikot, also die haben auch bei Bayern München ja keine passenden Trikots für ihn gefunden, offenbar. Die hängen so übers Handgelenk und wie der sich bewegt und der darf ja auch rechts und hat auch schon in der Mitte gespielt und also da bin ich mir relativ sicher, dass der ganz groß rauskommt, wenn das nicht jetzt schon ist. Ich sage jetzt mal, Musiala kommt jetzt bald zurück. Das ist ja so ein bisschen das Problem, dass ja Karl eigentlich auf zwei Positionen spielt, die eigentlich schon besetzt sind. Also einmal mit dem Musiala oder rechts. Ich meine, Olise ist natürlich unfassbar, was der gestern wieder diese eine Szene mit dem Spieler aus Lissabon gemacht hat. Also der hat irgendwie so eine Bewegung gemacht und dann war der Spieler schon irgendwo auf der Tribüne, weil er in die falsche Richtung losgelaufen war. Sensationell. Also eigentlich ein Luxus, super Luxusproblem. Bei Musiala habe ich so manchmal den Eindruck, dass er sich in letzter Zeit vor seiner Verletzung immer häufiger so ein bisschen festgerannt hat, weil irgendwie so diese zwei, drei Haken, die er macht, irgendwie nicht mehr so gut funktioniert haben. Also nicht, dass er jetzt irgendwie entschlüsselt ist, aber da habe ich immer wieder mal das Gefühl gehabt, okay, das ist jetzt nicht mehr so wie am Anfang. Bei Lennart Karl, ich weiß nicht, aufgrund seiner Statur auch, so seiner Beweglichkeit und seines Selbstvertrauens auch, finde ich absolut super, dass sie so einen Spieler wieder haben. Macht ja auch wirklich Hoffnung für die kommende WM in USA, Mexiko und Kanada. Hast du mitbekommen, dass unser Herr Infantino jetzt, also wenn wir schon über die Großen des Weltfußballs sprechen, Eintracht Frankfurt, Lennart Karl,
da kommen wir an Johnny Infantino, nicht vorbei.
Dass er jetzt ein Verfahren womöglich an den Hals bekommt, weil er gegen die wie heißt das, politische Objektivität verstoßen hat, weil er sich, ich sag's jetzt lieber nicht, wo er sich aufgehalten hat bei Donald Trump.
Ja, das habe ich mitbekommen. Ist das
auch ganz schön peinlich, oder?
Aber wenn sie ihn deswegen jetzt schon das ist doch eigentlich noch das geringste Vergehen, was er sich in den letzten Jahren geleistet hat.
Meistens stolpern ja die Leute über die kleinen Vergehen. Guck mal, Al Capone, Steuerhinterziehung. Ja,
stimmt.
So, ne? Infantino, Speichelleckerei, vielleicht ist das die Lösung. Ach, das war schon wirklich schlimm. Mann, ich schäme mich jetzt noch. Und das ist schon eine Woche her, wie der in den Donald Trump reingekrochen ist.
Man möchte immer noch duschen.
Aber jetzt haben wir schon wieder nicht, ist man schon wieder abgekommen.
Ja, wie kommt
Lennart Karl, Bundesliga, HSV.
Genau, aber Lennart Karl, Hype, Entwicklung, Sami Khedira hat das beides zusammengebracht und hat gesagt, der macht aus dem Hype eine Entwicklung. Also der entwickelt sich ja auch tatsächlich weiter in den Spielen, die er bisher dann für die Bayern gespielt hat. Jugendlich chaotisch war vielleicht am Anfang mal. Der ist ja schon viel abgeklärter.
Ja, und jetzt wissen ja auch schon alle Bescheid, ne? Und trotzdem spielt er immer noch sehr gut und trifft immer noch. Also das finde ich beeindruckend. Und ich finde auch beeindruckend, dass Vincent Kompany ihn auch bringt, ganz häufig. Klar, es gibt ein bisschen Musiala an der offenen Stelle und so weiter, aber rechts spielt ja auch Olise, wie gesagt, und trotzdem darf er spielen. Also das finde ich immer gut, wenn Trainer dann auch den Mut haben und da glaube ich, das ist dann gut, wenn so ein Trainer selber gespielt hat und selber jung war und Kompany hat ja auch schon mit 17, glaube ich, eine Nationalmannschaft gespielt, wenn man muss die Spieler einfach reinschmeißen. Wir sind da in Deutschland immer super übervorsichtig und in Watte packen und dann noch, keine Ahnung, eine warme Decke um ihn rumlegen und dann mal gucken, wie er sich entwickelt. Nee, der muss einfach rein ins Spiel und der ist 17, der soll mal richtig zeigen, was er kann. Und bis jetzt ist das wirklich toll. Das ist ein Spieler, für den man ins Stadion geht oder den Fernseher einschaltet oder
definitiv
ein Abo abschließt bei Sky, DAZN, Amazon Prime, Paramount Plus, Netflix, RTL Plus.
RTL Plus, da braucht man weniger, um Lennart Karl zu sehen. In die Europa League, in diese Sphären wird er wahrscheinlich erstmal nicht absteigen.
Da wird er nicht absteigen, genau. Das stimmt, ja.
Aber klar, Nationalmannschaft auf jeden Fall. Da muss er
definitiv. Magenta haben wir vergessen.
Magenta,
natürlich.
Oh Gottes Willen.
Ja, was macht man denn ohne Magenta nächsten Sommer? Wie soll man denn jemals den Klopp hören?
Wir könnten vor allen Dingen nicht alle und Thomas Müller.
Und Thomas Müller.
Und alle 104.000 Länderspiele der WM gucken.
Alle. Aber das größte Problem wird natürlich sein, die Qualifikation haben wir geschafft. Das zweitgrößte Problem ist, ein Magenta-Abo abzuschließen, rechtzeitig. Daran bin ich ja bei der EM gescheitert, weil da wollte ich eins abschließen. Es ging ja dann nicht mehr, weil alle eins wollten, zwei Tage vorm Spiel. Dann war ich beleidigt, dann hab's bleiben lassen.
Aber du wirst jetzt doch rückfällig und das Beleidigtsein hat aufgehört dann im Sommer?
Ja, ich werde bestimmt gibt es so ein Turnier-Abo oder sowas.
Wahrscheinlich.
Ne? Ja, also ich glaube, das brauche ich auf jeden Fall. Aber jetzt sind wir auch schon sehr weit wieder, wir blicken immer sehr weit nach vorne heute.
Wir haben immer noch den Lennart Karl beim Wickel. In welcher Rolle würdest du ihn denn bei der WM sehen? Als Stammspieler sogar schon oder als Startspieler oder dann doch eher so als Überraschungsjoker, so nach dem Motto ein bisschen Odonkor plus X?
Also wenn der so sich so weiterentwickelt wie bisher oder das hält, dann ist der für mich absolut Stammspieler. Das ist einer, bei dem der gegnerische Trainer seiner Mannschaft einfach nicht so richtig was sagen kann. So, ja. Den musst du so, da musst du das machen oder da müssen wir so. Klar, du kannst ihn natürlich doppeln und trippeln und was weiß ich. Aber der hat ganz tolle Bewegungen. Der hat den niedrigen Schwerpunkt, den es braucht. Der ist ja wirklich ein bisschen wie Messi, so von der Statur her, ne? Und wuselt da rum und hat einen super Schuss, hat ein super Auge. Ist 17. Das muss ich mir vorstellen.
Naja. Und dann zusammen mit Musiala und Wirtz und Karl.
Fast schon ein bisschen viel, ne? Ja. Aber wir haben ja kein Olysee rechts zum Beispiel.
Das stimmt.
In der Nationalmannschaft. Da haben wir ja nur so Zwischenlösungen immer. Vielleicht ist das natürlich eine Möglichkeit. Musiala und Wirtz in der Mitte, rechts Karl. Was soll da noch schief gehen? Im Tor Baumann. Hätte auch niemand gedacht vor 3 Jahren, dass wir das mal sagen würden, ne?
Nee.
Hätte man wahrscheinlich so bei so einem IQ-Test wäre das der Name gewesen, den man dann gestrichen hätte.
Vor ein paar Wochen hätte man noch gesagt, definitiv neuer, aber ist das Thema jetzt komplett vom Tisch?
Ja, hoffentlich. Ich meine, ich bin der größte Neuer-Fan, den es gibt. Aber Neuer ist halt zu alt. Und du kannst mir nicht erzählen, dass der, ich weiß nicht, warum die immer alle erzählen, dass er noch Weltklasse ist. Der ist einfach nicht mehr Weltklasse. Der hat Weltklasse-Paraden immer noch drauf. Aber er ist nicht Weltklasse. Er macht zu viele Fehler. Das haben wir jetzt alle gesehen. Er ist, ich kann es immer nur wiederholen, beim unbestechlichen Kicker in der Notenstatistiktabelle der Torhüter ist er auf Platz 15 von 18. Also das sagt einfach alles. Und das ist wirklich von Spiel zu Spiel. Und der muss den richtigen Moment, das ist ja eigentlich Quatsch, dass ich das sage, der hat ja den richtigen Moment gefunden in der Nationalmannschaft. Wir reden ja die ganze Zeit über ein Comeback. Aber auch bei Bayern, finde ich, ist jetzt Zeit, dass sie sich mal wirklich hart überlegen, wie sie das lösen, weil sonst haben sie das gleiche Problem wie damals bei Oli Kahn. Das hat ja auch Jahre gedauert, bis sie da den Nachfolger gefunden hatten, bis Neuer kam, genau. Und dann hattest du Wessels und dann, oder nee, warte mal, du hattest Kraft. Und dann musste immer Butt ins Tor wieder für eine Weile und das war ja ein einziges Drama. Und das tut ja den Nachfolgern auch keinen Gefallen. Und Nübel ist immer noch in Stuttgart, ist ja auch jetzt nicht die absolute Supergranate, hat auch immer wieder mal einen Fehler.
Und hat neulich den Quervergleich mit Urbich klar verloren.
So sieht's aus. Urbich hat bis jetzt, ehrlich gesagt, sich noch nicht so viel zu Schulden kommen lassen. Bis hin zu gar nichts zu Schulden kommen lassen. Also da hätte ich schon mal erwartet, dass er mal eine Chance kriegt. Und zwar nicht nur so, jetzt müssen wir Neuer schonen, sondern jetzt machen wir mal irgendwie, also im DFB-Pokal wäre fit das Mindeste gewesen, zu sagen, der spielt jetzt im DFB-Pokal. Also wie das Mindeste. Jetzt habe ich gerade den Kompany so gelobt, ne? Jetzt muss ich ihn kritisieren.
Naja, aber er setzt ihn ja ein. Er gibt ihm ja
Möglichkeiten. Kann nicht alles richtig machen.
Dann auch
Kompany ist halt ein Feldspieler und kein Torhüter.
Dann
kennt er sich nicht so gut aus wie wir zwei.
Hat das, genau.
Ich war auch mal dreimal Torhüter bei einem Turnier. Ich musste mal einspringen als Torhüter und hat mir prompt den Mittelfinger gebrochen.
Eieiei. Ja, ich habe früher mal ein Torwarttrikot gehabt und dann irgendwann auch festgestellt.
Ja. Also in der Rangliste, der wie nahe bin ich der Torwartposition, ist Torwart. Ich hatte mal ein Torwarttrikot, das mit am weitest entfernteste, was ich je gehört habe.
Ja, damals, so Mitte der 80er, war das Einzige, was man so halbwegs vernünftig kaufen konnte. Jedenfalls hat mein Opa mir das geschenkt und gesagt, hier, guck mal, ein Torwarttrikot.
Also da bist du aber ganz weit fort gewesen, oder? Ich meine, so in den 80er, Ende der 70er, 80er, da gab es ja sowas wie Trikots, die gab es unten auf dem Platz halt.
Ja. Aber die gab es kaum zu kriegen. Und er hat die irgendwie aus Hamburg, aus der großen Stadt geholt.
Schals gab es. Ich hatte tatsächlich einen VfB-Schal als Kind. 2,40 Meter lang, den musste ich mir viermal um den Hals wickeln und bin trotzdem noch drauf gestolpert, weil meine Oma den zu lang gestrickt hatte.
Aber ein selbstgemachter.
Selbstgemachter Schal.
Rot-Weiß. Darf man das heute noch sagen? Mit VfB-Logo? Das kann heute noch, oder ist das verjährt?
War ohne Logo. War ohne Logo. War rot-weiß, hätte also notfalls auch für Bayern München gegolten. Aber nee, es war auf jeden Fall ein VfB-Schal. Ich gebe zu, ich war als Kind VfB-Fan, was aber damit zu tun hatte, dass ich ja in Untertürkheim auf die Schule gegangen bin und da im Stadion, quasi wenn ich auf dem Klassenzimmer geguckt habe, habe ich quasi das Neckarstadion gesehen. Und wir hatten Schulsport in der Halle neben dem Neckarstadion. Und wenn es kalt war draußen und die Spieler nicht wollten und reingekommen sind, hatten wir tatsächlich Schulsport auf dem Handballfeld neben Hansi Müller und Co. Also haben wir direkt neben uns trainiert. Das waren die ganz großen Momente. Ich glaube, damals ist der Traum entstanden, Fever-Pitch-Kolumnist zu werden bei mir.
Da hast du schon das Auge für Talente, für Stars gehabt natürlich. Und da hast du gelernt, genau hinzugucken. Deshalb kannst du mir sicher auch sagen, was ist denn der Unterschied zwischen Lennart Kahl und vielen anderen früh gehypten, vermeintlichen deutschen Fußballwunderkindern? Da gibt es ja einige. Ich pick jetzt nur einfach mal den Namen Marco Marin raus, weil der eine ähnliche Statur hatte. Und ja, auch zumindest von seinen Anlagen her auch mal, ja, nicht ganz so wie Karl gehypt wurde, aber auch ja sehr früh schon für sehr gut befunden wurde, was sich dann ja nicht so ganz bewahrheitet hat.
Das stimmt, aber der Unterschied ist, glaube ich, dass Lennart Karl sich bei Bayern München durchgesetzt hat und da von Anfang an Leistung zeigt und nicht in Gladbach oder weiß der Henker wo. So, das ist dann schon nochmal ein kleiner Unterschied. Klar kann man sagen, vielleicht ist es für die Entwicklung manchmal auch nicht schlecht, wenn man in einer etwas schwächeren Mannschaft dann Spielzeit bekommt. Und dann könnte es mal passieren, dass vielleicht so ein Talent bei Bayern gar nicht zum Vorschein kommt. Ich sage mal Philipp Lahm, nur mal als allerbestes Beispiel. Den haben sie ja nach Stuttgart geschickt damals zuerst, oder auch Markus Babbel. Aber Lennart Kahl hat sich mit 17 in dieser sensationellen Mannschaft durchgesetzt, in dieser absoluten Top-Mannschaft, die Europa mit dominiert und keine Ahnung, die in den letzten 10 Jahren 28 Mal deutscher Meister geworden ist. So, also das ist schon, finde ich, ein Hinweis darauf, dass das jetzt keine Eintagsfliege ist, sondern dass das was Nachhaltiges ist. Das glaube ich schon.
Liegt es eher an seiner Fähigkeit oder daran, dass er eben auch in diesem System dann eingebettet ist und sich letztlich auch Fehler erlauben kann, die mit Sicherheit dann schon ein anderer von den Großkopferten oder von den richtig Großkopferten dann ausbügeln kann, dass er da vielleicht auch besser wirkt?
Ja, auf der einen Seite, ja, du hast natürlich die genialen Mitspieler, die dich zur Entfaltung bringen, aber du musst ja erstmal in diese Stammelf reinkommen. Du trainierst ja jeden Tag mit 20 Leuten. Also da musst du dich ja da durchsetzen. Und wer sich da so durchsetzt, dass er dann am Samstag einer von 10 Feldspielern ist, das ist ja die eigentliche Leistung. So. Und da wird ja nicht gewürfelt am Freitag. So. Das finde ich schon, also das zeigt ja auch, dass etwas, was wir nicht sehen können, da sein muss, nämlich das Alltagsgeschäft so. Ne? Der wird ja nicht, Vincent Kompany wird ja nicht die ganze Woche die Hände im Kopf zusammenschlagen, oh Gott, der Lennart Kahl hoffentlich spielt am Samstag besser als hier, sondern der setzt sich da durch. Wie hat Uli Hoeneß mal gesagt, das Training beim FC Bayern hat ein höheres Niveau als die anderen 17 Bundesligisten samstags im Stadion. So, das glaube ich auch sofort. Ja. Und das sieht man ja manchmal auch, wenn man zum Beispiel Major League Soccer anguckt. Also, wenn du mal, da siehst du mal Unterschiede, ne? Wenn du diese Zusammenfassung, also nicht, dass ich dein ganzes Spiel angeguckt hätte, aber das ist schon krass, was da für Unterschiede gibt. Oder wenn du zweite Liga guckst in Deutschland im Vergleich zu Bayern.
Vor allem musst du bei Bayern angstfrei sein und natürlich auch bei der WM, und das ist Lennart Kahl, von daher deine Forderung absolut berechtigt, möchte ich mal sagen.
Ja, also für mich gibt es überhaupt kein Vertun. Der spielt jetzt eine miserable Rückrunde, Ahnung. Aber das glaube ich nicht. Der muss auf jeden Fall beim ersten Länderspiel schon dabei sein. Also wenn der nicht dabei ist, dann gehe ich auf die Straße.
Rückschläge sind natürlich einzukalkulieren, aber ich denke auch, einen wirklich kompletten Abfall wird es in dem Fall auch nicht geben. Und ja, dann musst du was machst du denn auf der Straße? Mit dem Schild oder wie wirst du protestieren?
Also es gibt zwei Dinge, für die ich auf die Straße gehen würde. Das ist einmal, Lennart Kahl wird nicht zur Nationalmannschaft nominiert, und das andere ist, Frank Schmidt wird in Heidenheim entlassen. Das sind die zwei Dinge, gegen die ich kämpfen würde. Würde ich in eine Volksabstimmung, würde ich da über meine Kolumne würde ich eine Volksabstimmung einleiten.
über
die Kolumne. Wie viele Stimmen brauchen wir da, weißt du das?
Was?
1000? Wie viele Stimmen brauchen wir da? Reichen 30?
Nee, ich glaube noch nicht ganz, aber du hast ja mehr Buchkäufer und mehr Leser und nach Weihnachten sowieso, bin ich mir sicher.
Ja, ich glaube auch, allein dieser Podcast wird schon dafür sorgen, dass Julian Nagelsmann da umdenkt nächstes Mal.
Ich denke auch. Er hört ja zu, Julian. Grüße an dieser Stelle. Hast gehört, was der Kollege Steudel da gerade gesagt hat. Ihr habt es auch gehört. Ihr bleibt uns hoffentlich gewogen hier beim Fever Pitch Podcast als Video, als Podcast oder natürlich auch im Newsletter, der ja wie oft mit einer Kolumne von dir veredelt wird pro Woche?
3x die Woche. Immer montags, mittwochs und freitags erscheint meine Kolumne. Dienstags und donnerstags erscheint der Newsletter natürlich auch, also 5x pro Woche. Und wer ihn abonniert, bekommt ihn. Und wer Sponsor wird für ganz kleines Geld, bekommt ihn sogar morgens um 6 schon. Ist dann quasi, da kann an dem Tag eigentlich nichts mehr schief gehen.
Du 3x Kolumne, morgens, ich 3x Podcast.
Pitt mit seinen Kommentaren.
Pitt sowieso immer da.
Das Neueste vom Tage. Ja.
Mehr kannst du nicht wollen für den Preis einer Tasse Kaffee.
So sieht's aus.
Und damit danke, Alex.
Danke auch. Tschüss.
Fever Pitch, der Fußballpodcast. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.